Ja, liebe Geschwister, um den Hintergrund des heutigen Predigttexts zu erfassen, müssen wir wieder mal tief in die Geschichte des Volks Israels einsteigen. Wir springen mal kurz zurück, 3000 Jahre in die Vergangenheit. Als Salomo starb 926 vor Christus, da zerfiel das Reich in zwei Teile. Das Königreich Israel lag im Norden und das Königreich Juda im Süden. Das Königreich Juda bestand nur aus den Stämmen Juda und Benjamin, also relativ klein. Und die übrigen 10 Stämme Israels, die bildeten das Nordreich. König Umri, das war ein König des Nordreichs, der baut die Stadt Samaria als Hauptstadt aus. Und was die Religion angeht, da zeigt er sich ganz offen für die Götter der umliegenden heidnischen Völker. Aber auch Yahweh, der Gott Israels, gerät nicht vollkommen in Vergessenheit. Allerdings hatten die Bewohner des Nordreichs keinen Zugang zum Tempel in Jerusalem. Und so bauten sie für den Gott Yahweh einen eigenen Tempel auf dem Berg Garizim. Dieser Berg liegt übrigens in der Stadt Nablus, hört man in der letzten Zeit auch hin und wieder mal in den Nachrichten, also im Westjordanland. Im 8. Jahrhundert vor Christus, also ein bisschen später, da expandierte das Assyrische Reich und ja, die expandierten in die Region des Nordreichs hinein. Die Assyrer waren bekannt für ihre militärische Stärke und auch ihre Brutalität, auch ihre Methoden zur Unterwerfung der eroberten Völker. Dafür waren sie bekannt. Samaria, die Stadt, die Hauptstadt des Nordreichs, fiel 722 vor Christus nach dreijähriger Belagerung und viele Israeliten wurden deportiert. In das jetzt frei gewordene Land, da siedelten die Assyrer auch die Stämme der umliegenden Umgegend, also Gegend ein, ja, um so die Kontrolle über die eroberten Gebiete zu sichern. Die Israeliten wurden verschleppt und ja, die heidnischen Völker übernahmen die Gegend. Sie übernahmen auch Yahweh, aber mischten so ihre Götter, den Baal und alles, was sie so hatten, mischten sie mit da rein. Und diese Vermischung, das war ein Grund dafür, dass das Nordreich und die Bewohner Samariens von den Angehörigen des Südreichs nicht besonders gern gesehen waren. Sie wurden nicht anerkannt und wurden besonders geringschätzig betrachtet. So, jetzt springen wir wieder 1000 Jahre weiter in die Zeit um Jesu. Und da ist unser heutiger Predigttext angesiedelt. Die Samariter des 1. Jahrhunderts nach Christus waren Nachkommen dieser Siedler, die dort angesiedelt waren und auch der zurückgekehrten Israeliten. Und die Ablehnung der Menschen, die dort in der Gegend wohnten, die hielt sich aber bis zur Zeit Jesu, hat also Jahrhunderte überdauert, diese Ablehnung. Und manche Juden machten auf dem Weg nach Jerusalem lieber einen Umweg, ging zweimal über den Jordan, anstatt durch Samaria zu reisen. Jesus tat das nicht. Ihn konnten solche alten, überkommenen Vorurteile nicht anfechten und überhaupt nicht beeindrucken. Und so kommt es ziemlich zu Beginn des Wirkens Jesu zu einer Begegnung zwischen Jesus und einer Frau aus Samarien. Es ist die Begebenheit von der Frau am Jakobsbrunnen. Das ist der für heute vorgeschlagene Predigttext, Johannes 4, die Verse 5 bis 14. Ich erweitere noch ein bisschen. Und so ist also Johannes 4, 1 bis 19 angesagt. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern sein Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Da nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie erbittest du als ein Jude von mir, etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht mehr hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ja, soweit dieser Text. Ich möchte 3 Schwerpunkte setzen. Der erste: Jesus durchbricht Barrieren. Zweite: ein distanziertes und vordergründiges Hören der Worte Jesu reicht nicht aus. Und drittens: Wasser steht für Erneuerung und Wiedergeburt. Zum ersten: Jesus durchbricht Barrieren. Jesus durchbricht in dieser Geschichte gleichsam 2 traditionelle Barrieren, nämlich die zwischen Mann und Frau und die zwischen Juden und Samaritern. Er musste aber durch Samaria reisen. Mit diesem Satz führt uns der Johannes zu dem Predigttext. Jesus will einem sich anbahnenden Konflikt mit den Pharisäern aus dem Weg gehen. Die hatten ja gehört, dass Jesus noch mehr Nachfolger um sich schare als Johannes der Täufer. Und deswegen suchen sie nach Gegenmaßnahmen. Jesus beschließt, Judäa vorerst zu verlassen und nach Galiläa zurückzukehren. Der kürzeste Weg dahin führt durch Samaria und darum machen, wie gesagt, die frommen Juden einen großen Bogen. Und es befindet sich in Samaria ein wichtiger Ort der jüdischen Tradition, nämlich eben dieser Jakobsbrunnen. Und da begegnet Jesus, der Jude Jesus, einer Frau aus Samarien. Die Frau hat in dieser Geschichte keinen Namen, aber sie verkörpert und repräsentiert hier gleichwohl das ganze Volk der Samariter. Jesus spricht mit ihr, wendet sich ihr zu und überschreitet damit die Grenze, sag mal, zum Halbheidentum Samariens. Er macht sie und die Einwohner Samariens mit dem Evangelium bekannt, mit der frohen Botschaft der grenzenlosen Gnade und Liebe Gottes. Und es gibt noch eine weitere Barriere, die Jesus in dieser Begegnung durchbricht. Denn es sind so ein paar Besonderheiten in dieser Begebenheit, über die man ja leicht hinwegsehen kann. Aus dem Text ist zu entnehmen, dass die Frau allein zum Brunnen kam, und zwar um die sechste Stunde, also gegen Mittag. Und normalerweise gingen die Frauen keinesfalls mittags zum Brunnen. Es war einfach viel zu heiß. Sie gingen eher früh morgens. Und dann auch nicht allein, sondern gemeinsam. Und dass diese Frau mittags allein zum Brunnen geht, sagt viel über ihre Beziehung zu den anderen Dorfbewohnern aus. Es scheint, als sei sie aus der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen. Und im Verlauf des Gesprächs sagt Jesus ihr viele Einzelheiten aus ihrem persönlichen Leben, die das nahelegen. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Ja, wir können uns die Verblüffung dieser Frau, denke ich, schon vorstellen. Ja, möglicherweise ist das tatsächlich der Grund dafür, dass sie allein zum Wasserschöpfen an den Brunnen kommt. Denn das ist bestimmt so ein Aspekt in ihrem Leben, den sie auch gerne für sich behalten hätte. Jesus sagt ihr das offen auf den Kopf zu. Das hatte sie noch nicht erlebt. Und in ihren Augen muss Jesus ein Prophet sein. Dieser Mann weiß alles, was ich getan habe. Die Tatsache, dass Jesus den Kontakt zu dieser Frau sucht, die offensichtlich einen fragwürdigen Lebenswandel führte, ist die nächste Barriere, die fällt. Die Frau begreift sich als bedürftigen, als sündigen Menschen und erkennt Jesus als einen, durch den Gott spricht. Die Frau, die lange Zeit beschämt und isoliert gelebt hatte, eilt nun zurück in das Dorf und erzählt in glühender Begeisterung alles, was Jesus ihr gesagt hatte. Dort sah man ihr offensichtlich die Veränderung an. Und manche glaubten schon aufgrund ihres Zeugnisses. Kleine Nebenbemerkung, die Apostel, die waren ja auch in der Stadt gewesen, um Essen zu besorgen. Die waren offensichtlich nicht ganz so eindrucksvoll auf die Bewohner gewesen wie die Frau, die eben zurückkam und von ihrer Begegnung mit Jesus berichtete. Ja, was passiert? Andere wollten Jesus hören, sie wollten ihn selbst hören, kamen aus der Stadt heraus an den Brunnen. Und die mutige Samariterin, sie hatte den entscheidenden Schritt zum Glauben getan, als sie merkte, dass Jesus sie nicht verurteilte. Da wusste sie sich befreit von ihrer Schuld und konnte anfangen, neu zu leben. Das dürfen wir heute Morgen auch nochmal für uns ganz persönlich mitnehmen. Jesus durchbricht die Barriere der Sünde, die uns von ihm trennt. Er nimmt dich und mich an, er verurteilt uns nicht, er schenkt uns Befreiung und wir können anfangen, neu zu leben. Jesus durchbricht in seinem Reden und Handeln Barrieren von beziehungsfeindlichen Traditionen und falschen Vorstellungen. Das Reden mit einer Frau, einer Samariterin und noch dazu mit einem Menschen mit fragwürdigem Lebenswandel. Das wären für manche damaligen Zeitgenossen schon 3 Gründe gewesen, den Umgang mit der Frau zu meiden. Für Jesus ist sie aber eine ernstzunehmende Gesprächspartnerin. Achtung, Interesse, Wahrheit, all dies erlebt die Frau am Brunnen in der Begegnung mit Jesus. Und es tut ihr so gut wie ein Schluck Wasser in der Wüste. Und um das zu zeigen, musste der Jude Jesus durch Samarien ziehen. Zum Zweiten. Ein distanziertes und vordergründiges Hören der Worte Jesu reicht nicht aus. Man muss die Worte an sich heranlassen. Im Johannesevangelium wird uns Jesus als ein Mensch vorgestellt, der häufig im Dialog mit Menschen ist. Jesus sucht das Gespräch und lässt sich auch gerne in Gespräche verwickeln. Jesus hört, er fragt und er hinterfragt. Jesus gibt seinen Gesprächspartnern Hinweise. Er beharrt auf Positionen, er diskutiert, er schweigt, er deutet an und manchmal verunsichert er seine Zuhörer, um sie mehr ins Nachdenken zu bringen. In keinem Fall ist er moralisierend. In jedem Fall aber ohne Angst vor Tabus, vor Grenzen und Barrieren. Er drängt seine Beziehung zum Vater niemandem auf, sondern er stellt die Menschen befreit vor eine Wahl. Das alles macht Mut, eine lebendige Beziehung mit ihm einzugehen, eben weil er jedem die Wahl lässt. In unserem Predigtext, da reden Jesus und die Frau aus Samarien eine ganze Zeit lang miteinander, aber sie reden aneinander vorbei, da sie auf unterschiedlichen Ebenen reden. Das Gespräch beginnt mit dem Wunsch Jesu nach Wasser, ein konkreter Wunsch und ein irdisches Bedürfnis. Wasser und Trinken, irdische Ebene, für beide verständlich. Kommunikation in Ordnung. Dann aber driftet das Gespräch auf zwei unterschiedliche Ebenen ab. Die Frau bleibt zunächst im irdisch Konkreten, während Jesus sich auf die geistliche Ebene begibt und plötzlich von lebendigem Wasser spricht. Die Frau hört und redet weiter vordergründig.
Nein, vielleicht, ne?
Also die Frau bleibt auf der irdischen vordergründigen Ebene, während Jesus auf die andere Ebene geht. Die Frau hört und redet weiter vordergründig. Jesus kommuniziert jetzt anders. Wie in seinem Gespräch mit dem Nikodemus spricht Jesus sehr hintergründig, geistlich, aber seine Gesprächspartner hören und verstehen zunächst nur vordergründig. Das lebendige Wasser, das sieht die Frau zunächst nur von der praktischen Seite. Das macht sie neugierig. Lebendiges Wasser, wenn man es trinkt, wird man nicht mehr durstig. Ziemlich praktisch, dann hat man keinen Durst mehr und die Frau muss nicht täglich zum Brunnen laufen, um wieder neu zu schöpfen. Ja. Ist praktisch, reicht aber leider nicht. Erst wenn Menschen sich in ihrem Gespräch mit Jesus auf die geistliche Ebene einlassen, dann kann Gottes Wort in seiner Gesamtheit zu ihnen vordringen. Und erst als Jesus ihr die eigene Situation vor Augen hält, da beginnt der Geist in ihr zu wirken. Sie beginnt langsam zu verstehen. Und erst als dabei auch ihr ganz persönliches Leben, ihre Ängste und Hoffnungen, ihre Schuld und ihr Versagen zur Sprache kommen, da wird ihr klar, was in welcher Situation sie ist. Und da kann Gottes Wort vollständig zu ihr durchdringen. Erst im Verlauf des Gesprächs beginnt die Frau zu verstehen und ihr werden die Augen geöffnet. Sie erkennt in ihrem Gesprächspartner einen Propheten, der ihr und den Menschen in der Stadt lebendiges Wasser zu trinken gibt. Und damit bin ich beim dritten Punkt, bei dem lebendigen Wasser. Das Element Wasser steht für Erneuerung und Wiedergeburt. Ja, Wasser ist nicht nur für Chemiker interessant. Also den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. aber in dem Zusammenhang fällt es mir auch schwer, von einem Element zu sprechen, denn Wasser ist kein Element, sondern eine chemische Verbindung. Und überhaupt geht es in Physik und Chemie weniger um lebendiges Wasser. Wenn man diesen Begriff lebendiges Wasser mal in eine Suchmaschine eingibt, dann erhält man die abenteuerlichsten Aussagen. Am erstaunlichsten fand ich eine Aussage von einem Wasserhersteller, St. Leonhard, immerhin ein Heiliger scheint da beteiligt zu sein. Lebendiges Wasser kann uns nur die Natur schenken.
Solch ein Wasser hat einen angenehmen und weichen Geschmack, sagt die St. Leonardsquelle. Ja, aber auch zu gutem Wasser gibt es ein paar Aussagen. Erspar uns das. Da ist doch deutlich von esoterischem Gedankengut und physikalisch-chemischem Unwissen getränkt. Ja, in der Bibel spielt der Stoff Wasser an vielen Stellen eine Rolle. Ganz unterschiedliche Aspekte fallen mir da ein. Das geteilte Wasser des Schilfmeeres, das die Israeliten bewahrt und die Ägypter vernichtet. Das Jordanwasser bei der Taufe durch Johannes. Das frische Wasser, von dem in Psalm 23 die Rede ist. Wasser aus einer lebendigen Quelle spielt beim Jeremia eine Rolle. Jeremia schreibt, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen und sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Ja, die geistliche Bedeutung des Wassers, die nimmt der Johannes an mehreren Stellen auf. Und Jesus erklärt dem Nikodemus, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Lebendiges Wasser ist bei Johannes deshalb Zeichen und Ausdruck für Erneuerung, für Umkehr, für Wiedergeburt und ein neues, unzerstörbares Leben in der Bindung an den Herrn Jesus Christus. Unser irdischer Durst, der Durst unseres Körpers, das Gefühl, das uns manchmal quält, das weist uns hin auf den geistlichen Durst nach einem Leben an Gottes Seite, in seiner Nähe und Geborgenheit. Dieser geistliche Durst kann nur von Gott selbst gestillt werden. In seinem Sohn Jesus Christus hat Gott allen Menschen, auch den Samaritern und auch uns Heidenvölkern, das lebendige Wasser des Lebens geschenkt. Der Auferstandene kann und will auch uns heute zu einer Quelle werden, die in Ewigkeit sprudelt und die uns lebendiges Wasser schenkt. In der Nachfolge Jesu Christi können wir leben und aus der Kraft dieses Wassers wirken wie Bäume, die gepflanzt sind an niemals versiegenden Wasserquellen. Ihre Früchte bringen und nicht welken. Auch in gefühlten und erlebten Zeiten von Dürre und kräftigem Gegenwind. Jesus Christus zeigt und schenkt sich uns Menschen als das Wasser des Lebens und wird in uns zur Quelle, die in Ewigkeit und in die Ewigkeit sprudelt. Die Frau bat um dieses Wasser, verstand aber zunächst nicht, was Jesus ihr damit sagen wollte. Sie nahm seinen Vergleich einfach wörtlich. Und dann offenbart er alles, was ihr bisheriges Leben ausmachte. Und damit war ihre Situation offengelegt als die Situation eines Menschen, dem Jesus alles geben kann, was er braucht. Vergebung der Sünden, ewiges Leben und ein neues, erfülltes Leben an seiner Seite. Ich wünsche uns, dass wir diese Quelle des ewigen Lebens, des ewigen und lebendigen Wassers für uns entdecken und bewahren. Amen.